Also das Thema soll ja heute sein, die Schule des Kapitalismus. Und da haben wir in puncto Aktualität einen richtigen Schlager gelandet. Es ist ja gestern eine Studie der UNICEF veröffentlicht worden, die über die Zufriedenheit von Kindern berichtet. Und da hat Deutschland denkbar schlecht abgeschnitten. Da ist nämlich die Feststellung, die materielle Lage in Deutschland, auch der Kinder, ist so gut wie nie zuvor. Aber mit der Zufriedenheit schaut es deprimierend aus. Die deutschen Kinder sind im internationalen Vergleich furchtbar unzufrieden mit ihrer Lage. Gedeutet wird es, das habe ich gestern gehört im Radiosender Bayern 1, heute hat es auch in der Nürnberger Nachrichten gestanden, als Folge unter anderem vom G8, vom Schulstress. Und damit wird eine Sache getroffen, das ist nämlich die allgemeine Meinung über die Schule. Einmal ist, ja, man braucht Schule unbedingt, weil sie aufs Leben vorbereitet, weil man das Wissen aneignen muss. Und daneben haben alle sehr viel zu kritisieren an der Schule. Wenn man anfängt bei den Schülern, die finden sowieso gar nichts gut an der Schule. Die sind genervt und gestresst und wollen die ganze Angelegenheit hinter sich bringen. Die Eltern sehen es einerseits genauso, haben die Kritik, Kinder brauchen Nachhilfe, viele Kinder müssen sogar Medikamente, Psychopharmaka nehmen, um die ganze Angelegenheit auszuhalten. Manche kritisieren auch, dass die Schule nicht gut ist beim Vermitteln vom Stoff, dass Kinder rauskommen, die hinterher die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen gar nicht beherrschen. Sogar die Lehrer kritisieren ihre eigene Veranstaltung in der Hinsicht, dass sie sich darüber beklagen, dass die Schüler immer desinteressiert sind, dass sie mit so vielen Renitenten zu kämpfen haben, wo chaotische Zustände an den Schulen sind. Und an Universitäten und Arbeitgebern kann man sowieso nicht recht machen. Die kritisieren sowieso die mangelnde Studier- und Ausbildungsfähigkeit von den Schulabsolventen. Das heißt also, es gibt jede Menge Kritik und es werden auch manche Gründe dafür gekannt. Dieses und jenes, die Schule ist schlecht gemacht, sie ist zu streng, sie ist zu lasch. Aber alle gehen an dem entscheidenden Grund, warum die Schule diese negativen Seiten hat, vorbei. Und um das wollen wir uns jetzt heute Abend mal Gedanken machen. Unsere erste und die hauptsächliche Behauptung, die so als Überschrift über den Vortrag steht, ist das, dass wir zeigen wollen, dass alles das, was ich jetzt als negativ angeführt habe, was als negativ an der Schule bemerkt wird, dass das daher kommt, für was für eine Erwachsenenwelt die Kinder vorbereitet werden. Dass die Schule so konstruiert ist, damit sie auf das Leben im Kapitalismus vorbereitet. Und das ist der Grund für das alles. Der erste Punkt dazu ist, dass ich zeigen will, dass das Prinzip der Schule ist, dass die Wissensvermittlung, die da stattfindet, als Mittel für die Auslese stattfindet. Wie geht es Lernen in der Schule? Das ist jetzt erstmal bloß das Faktum. Die Schüler werden unterrichtet in der Grundschule, in den Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, später auch in Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften. Dabei gibt der Lehrplan immer vor, was zu lernen ist, wie der Lernstoff ausschaut und er gibt eine zeitliche Gliederung vor. Also die Regel, wie viele Wochen, Tage stehen zur Verfügung, um sich den Stoff anzueignen. Im Anschluss findet eine Prüfung statt. Stehgreifaufgaben, Schulaufgaben. Die prüfen, wie es mit der Aneignung des Wissens ausschaut und die bewertet werden mit den bekannten Noten von 1 bis 6. Zu dieser Sache gibt es eine idealistische Vorstellung. Die Vorstellung geht ungefähr so, dass mit dem, dass man die Kinder darauf verpflichtet, in einem Zeitrahmen zu lernen, also dass ein Lernziel fixiert ist, dass man das hinterher überprüft durch eine schriftliche Arbeit und für diese Arbeit eine Note abgibt, dass man so dafür sorgen könnte, dass das Wissen auch sichergestellt ist. Und da möchte ich dazu sagen, das stimmt nicht. Und das werde ich jetzt zeigen. Als erstes Mal, wenn man sich die Prinzipien der Prüfungen anschaut, kann man schon mal bemerken, dass es da gar nicht einfach um einen Test des Wissens geht. Da werden Aufgaben gestellt, die in einer bestimmten Zeit beantwortet werden müssen, wobei die Zeit in der Regel knapp bemessen ist. Das heißt also, da ist noch eine ganz andere Qualifikation verlangt, als einfach Wissen zu haben und es aufzuschreiben. Die Anforderung ist nämlich, dass das Wissen schnell zu Blatt gebracht werden muss. Dass sich der Schüler also an einem Prinzip bewähren muss, das heißt Leistung abliefern pro Zeit. Und das führt dann auch zu komischen Varianten, wie Schulaufgaben bearbeitet werden, die unter dem Hinsicht, man muss in der Zeit fertig werden, natürlich vollkommen sachgerecht sind. Da gibt es sowas wie, es ist besser, 5 Fragen oberflächlich zu beantworten, als 2 Fragen richtig und gründlich, weil man so die Rechnung hat, dann gibt es mehr Punkte und die bessere Note. Das zeigt also schon mal das eine. Prüfungen geht es nicht darum, nachzuschauen, wie schaut es mit dem Wissen aus, weil sie laden ein, zu einem taktischen Umgang das Wissen abzugeben oder aufzuschreiben. Die zweite Sache zu diesem Lernen in einem Zeitrahmen. Das betrifft jetzt nicht die Prüfung, sondern die Seite, es gibt ein Themengebiet, danach wird die abgefragt, es gibt eine Note. Da ist es einmal klar, es lernen nicht alle Schüler gleich schnell. Manche brauchen ein bisschen länger, bis sie eine Erklärung verstanden haben. Manche brauchen auch vielleicht mehr Übungen, um den Stoff so präsent zu haben, dass sie ihn gut wiedergeben können, dass sie ihn gut kapiert haben. Das heißt also schon mal, schon unter der Hinsicht fallen die Lernfortschritte unterschiedlich aus, wenn alle Schüler zum selben Zeitpunkt einer Prüfung unterzogen werden. Der Hammer kommt dann aber erst. In dieser Schule ist es nämlich so, dass nach Abschluss und Prüfung eines Themengebietes im Stoff vorangegangen wird. Und zwar ganz gleichgültig, ob alle Schüler das eigentlich verstanden haben und wiedergeben können. Also auch wenn es 5er, 6er und 4er in der Schulaufgabe gibt, was ja der Normalfall ist, kommt hinterher das neue Themengebiet dran. Ein Themengebiet, was oft genug auf den alten Stoff aufbaut. Und dann ist es ja gar kein Wunder, dass Schüler, die mit den Grundlagen schon Defizite haben, dass die, wenn aufbauender Stoff drankommt, vor ein Problem gestellt sind, das sie überhaupt nicht lösen können. Und das beweist, dass die Behauptung, dass Prüfungen und Noten dazu da wären, das Wissen sicherzustellen, dass das nicht richtig ist. Dass man sogar sagen muss, das Gegenteil ist der Fall. Dieses rücksichtslose Weitergehen im Stoff, das produziert nämlich gerade die eklatanten Unterschiede an den Schülern. Das ist also so, dass die Dummen, die aus der Schule rauskommen, ein Resultat von dieser Konstruktion sind, Prüfungen und Voranschreiten im Stoff. Dann komme ich zu den Noten. auch in puncto Noten gibt es eine idealistische Vorstellung, die heißt, dass die Note Hinweise abgeben würde über die Stärken und Schwächen des Schülers und damit eine Hilfestellung wären, weil sie ihm zeigen können, was er noch nicht kann, seinen Lernerfolg kontrollieren und ihn so zu besserem Lernen verhelfen. Auch das kann nicht sein. Die Note wäre nämlich ein ziemlich untaugliches Instrument, wenn es darum ginge, Wissenslücken festzustellen, damit man sie hinterher ausmerzt. Da wäre nämlich was ganz anderes fällig. Da müsste man nämlich hingehen und erstmal feststellen, wo eigentlich die Defizite liegen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Schüler einfach nicht genug Übung hat, um selbstverständlich Grammatik anwenden zu können, Rechenoperationen durchführen zu können. Es kann aber auch sein, dass das Prinzip gar nicht verstanden worden ist. Also, dass er ein systematisches Problem hat, was nicht kapiert hat. Wenn das so wäre, müsste man nach einem Weg suchen, wie er das, was im Unterricht nicht verstanden worden ist, wie man ihm das auf einem anderen Weg beibringt. Das alles kann die Note überhaupt nicht leisten. Die sagt ja bloß, Note 4 in Englisch, die Leistung war ausreichend. Sie sagt nichts über die Stärken, sie sagt nichts über die Schwächen des Schülers, sie sagt nichts über seine inhaltlichen Probleme. Und sie sagt schon gleich nichts darüber, wie man den Mängeln abhelfen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch alles bekannt. Das wissen auch die Lehrer. Selbstverständlich wissen das auch die Lehrer. Und am Ende könnten die auch was dagegen tun, wenn ihnen nach der einen Seite nicht die Zeit fehlen würde. Die sitzen in Klassen mit 30 Schülern, wo sie mit ihrem Unterrichtsstoff, mit dem Pensum, mit dem Korrigieren gar nicht dazu kommen, bei 7 bis 8 von denen dahinterher zu steigen, wo es eigentlich dran liegt. Und das hat schon auch einen Grund, dass das überhaupt nicht gewünscht ist. Also dass das von der Konstruktion der Schule, wie sie sein soll, überhaupt nicht das Anliegen ist. Dann bräuchte es mehr Lehrer und so weiter. Gut, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs dazu, dass das keine neue Behauptung von uns ist, dass das eine bekannte Sache ist. Die Schule stört es nicht, diese Sache mit denen. Da kommen welche raus, die viel nicht können. Weil es überhaupt die ganze Praxis der Notenvergabe ist, dass sie darauf zielt, Unterschiede an den Kindern herzustellen. Die Note ist nämlich die abschließende Feststellung des Lernergebnisses in der Form, dass ein Vergleich gezogen wird. Einmal wird ein Vergleich gezogen zu dem Pensum, zu dem Stoffkanon, der vorgegeben wird. Das sind dann die Sachen, ja, man muss 90% der Fragen beantwortet haben, um eine 1 zu bekommen. Und zweitens wird das Wissen des Schülers verglichen mit dem Wissen der anderen Schüler. Also es ist auch eine Relation dazu, wie viel hat die Klasse insgesamt gelernt. Das ist die zweite Sache, die in die Note eingeht, als Feststellung des Lernergebnisses. Und daran kann man merken, um was es geht. Nicht die Seite, die Note benutzen, um den Lernstoff sicherzustellen, sondern es ist genau andersrum. Der Lernstoff wird als Material und als Mittel benutzt, damit man Unterschiede an den Schülern feststellt und herstellt. Das zeige ich jetzt noch an ein paar Sachen aus dem Schulleben. Die Verteilung der Noten, an was orientiert die sich? Da ist die Regel diese Kurve der Gausschen Normalverteilung. Das heißt, es gibt in Klassenarbeiten normalerweise sehr wenige sehr gute, einige gute, mehr mittlere Noten, einige schlechte und wieder ganz wenige ganz schlechte. Das ist sicher keine niedergeschriebene Dienstanweisung an die Lehrer. Aber jeder Lehrer weiß, die Schüler wissen es und die Eltern wissen es auch an den Ergebnissen. Die Vorgabe ist, dieser Satz, das Notenspektrum voll ausschöpfen. Lehrer müssen sich zum Beispiel rechtfertigen, wenn sie gute Klassen haben. Was steckt denn drin in der Idee, wenn gesagt wird, das ist eine gute Klasse? Das ist die Begründung dafür, warum man das Notenspektrum nicht voll ausschöpft. Und das geht dann und auch nur dann ausnahmsweise in Ordnung, wenn nachweisbar ist, dass tatsächlich alle Schüler den Stoff so gut beherrschen. Zu dieser Sache mit dem Notenspektrum gibt es auch noch ein aktuelles Beispiel, was durch die Zeitungen gegangen ist. Die Deutsche Redaktorenkonferenz hat sich über die Abschlüsse an den deutschen Hochschulen beschwert. Und zwar in der Form, dass gesagt worden ist, da werden zu viele gute und sehr gute Noten vergeben. Die deutschen Unis vergeben anscheinend zu wenig 4, 5 und 6. Und das Interessante an der Kritik ist, es ist explizit nicht geprüft worden, was die Absolventen wissen oder können. Die sind nicht hingegangen und haben gesagt, ja, ist eine 1, steckt denn da eigentlich das drin, was wir erwarten von einem Absolventen der Kunstgeschichte oder der Germanistik? Das Urteil, da wird zu gut benotet, hat sich allein aus dem Faktum gespeist, dass zu wenig schlechte Noten vergeben worden sind, dass also das Notenspektrum nicht ausgeschöpft worden ist. Und genauso haben die das hingesagt.
Das ist übliche Verbreitung von Ideologie. Das ist doch nicht so.
Ich habe es nicht verstanden.
Es ist das übliche Verbreitung von ideologischen Vorstellungen oder Ideologie. Das ist immer und immer so. Nein, überall, aber auch sehr, sehr häufig von allen möglichen Verbänden und Parteien gemacht.
Ja, und da meine ich, das ist gar nicht bloß eine Verbreitung von ideologischen Vorstellungen, sondern das ist das Aussprechen der Wahrheit, um was es bei der Notenvergabe geht.
Ja, aber das ist auch wieder Ideologie.
Nein, das glaube ich nicht, dass es Ideologie ist. Es ist auch gesagt worden, gibt es einen großen Artikel dazu, also das Notenspektrum muss ausgeschöpft werden, weil man das braucht, weil nämlich sonst die Arbeitgeber überhaupt nicht mehr unterscheiden können, ob sie einen in einem Einzelabsolventen eigentlich einen hervorragenden Kenner der Materie haben oder einen ganz durchschnittlichen.
Das ist doch genau Ideologie. Das ist doch genau die Position, bestimmte Interessen zu vertreten oder zu propagieren.
Ja, es ist genau das, und zwar diejenigen, die, das war ja unser Ausgangspunkt, wenn man sagt, die Schule des Kapitalismus, dass die genau auf diesen Punkt vorbereiten soll. Ich habe mich nur gegen die Sache mit der Ideologie gewandt. In dem Sinn, das ist nicht eine begleitende Vorstellung, wo es in Wahrheit doch um was anderes ginge. Ich wollte sagen, ja genau, darum geht's. Das geht darum, das Notenspektrum auszuschöpfen, weil man Vergleiche herstellen will.
Dieses Aussortieren, also das Ausnutzen von dem Notenspektrum, soll es halt auch das sein, dass da festgestellt wird, wer muss maulern sozusagen, ja, oder wer bekommt dann die höheren Weihen und kommt dann die Futtertöpfe der Nation. Das ist auch dieses Sortierungsprogramm daran.
Aber man könnte auch bösartig sein und könnte sagen, die Eltern sind selber schuld, weil bestimmte religiöse Minderheiten machen ihre eigenen Schulen.
Das ist wieder eine ganz andere Frage. Die machen ihre eigenen Schulen und die eigenen Schulen, die haben jetzt wieder, das nützt denen gar nichts, eigene Schulen zu machen, wenn sie in dem allgemeinen Bildungssystem wertnützliche Abschlüsse kriegen wollen, dann müssen sie in ihren Sonderschulen, an ihren eigenen abgetrennten Schulen ihrer Religionsgemeinschaft oder was auch immer, da müssen sie auch Abiturniveau herkriegen oder mittlere Reifeniveau oder was immer. Also das ist jetzt wieder eine andere Ecke.
Ist das nicht der Fall? Können Sie das nachweisen?
Bitte?
Ist das nicht der Fall? Können Sie das nachweisen?
Was ob ich...
Das nicht der Fall ist.
Doch, das wird schon so sein.
Ja, eben.
Das wird schon so sein.
Schau so.
Ja.
Es gibt da Waldorfschulen, es gibt Montessori-Schulen.
Ja, genau.
Das
Genau, und die, die haben
Abitur praktisch nach den staatlichen Vorgaben
machen wollen. Aber die haben zum Teil keine Noten.
Ja, richtig, richtig. Da müssen wir später noch drüber reden, über den Punkt. Es gibt ja, ich sage den Satz noch fertig, ja. Es gibt in der Republik an der Schule inzwischen selbst sehr viel Kritik. Und unter anderem auch Noten sind kontraproduktiv. Zumindest Noten in den ganz frühen Klassen sind kontraproduktiv. Das hat man offenbar schon in der Grundschule, in der ersten und zweiten Klasse ersetzt. Die Ziffer, du bist ein Einser, du bist ein Dreier, du bist ein Fünfer-Schüler, ersetzt durch verbale Bewertungen. Und das gibt, und da gibt es den, das habe ich nicht hören können.
Sehr gut.
Sehr gut, gut, befriedigend. Da kommen wir später noch drauf. Die Schule oder das Schulsystem oder die Schulpolitiker befassen sich selber mit den kontraproduktiven Wirkungen der Selektion. Aber lassen tun sie sie deswegen doch nicht. Jetzt war deine Meldung ganz weit hinten. Hat sich das erledigt?
Ja.
Okay.
Okay, also eigentlich scheint es ja allgemeiner Konsens hier zu sein, dass die Sache mit der Notenverteilung einer Aussortierung und Sortierung der Schüler dient. Nur noch einen Punkt dazu. Die Sache, wie kriegen Sie denn das hin, das Notenspektrum immer auszuschöpfen? Dem wird schon Rechnung getragen bei der Stellung der Aufgaben überhaupt. Das weiß auch jeder Lehrer und jeder Schüler. Es gibt immer eine Sechserbremse in der Schulaufgabe. Eine ganz leichte Frage, wo klar ist, die schaffen schon die allermeisten. Und am anderen Ende des Notenspektrums gibt es die Einserfrage, die dafür sorgt, dass wirklich nur die, die da wirklich viel getan haben und viel können, die beste Zensur bekommen. Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Prüfungen tritt ein, wenn dann ein Notendurchschnitt erreicht wird, der irgendeinen Dreh zwischen 2,5 und 3,8 hat oder sowas. Zufriedenheit auf Seite der Lehrer, auf Seiten der Schulleitung. Und das ist nochmal mein letzter Punkt, dazu zu sagen, das beweist doch, dass es der Schüler, der Schule nicht darum geht, sicherzustellen und als Ziel zu haben, dass alle Schüler alles verstanden und alles gelernt haben. Denn wenn man mit einem Notendurchschnitt in diesem mittleren Bereich zufrieden ist, dann heißt es ja, dass es einige Schüler gibt, die sehr gut Bescheid wissen, aber eben auf der anderen Seite auch eine ganze Menge, denen viele Kenntnisse fehlen. Im Zeugnis werden diese ganzen Noten dann abschließend zusammengefasst. Das Wichtigste am Zeugnis, vor allen Dingen an den Abschlusszeugnissen, ist der Notendurchschnitt. Der liefert nämlich die abschließende und entscheidende Schlussfolgerung über den Schüler. Was sagt eigentlich der Notendurchschnitt aus? Das muss man ja schon sagen, schon die Note ist eine komische Sache. Habe ich ja was dazu gesagt, um eine inhaltliche Bewertung von Lücken, Schwächen geht es nicht. Schon die Note ist ein abstraktes Urteil über den Leistungsstand in einem speziellen Fach. Der Notendurchschnitt setzt die Abstraktion auf einer nochmal höheren Ebene fort. Der liefert nämlich eine Abrechnung über den Schüler in der Hinsicht, dass von jedem einzelnen Fach abgesehen wird und es zusammengefasst wird und so etwas wie die Fiktion einer prinzipiellen Leistungsfähigkeit ausdrücken soll. Dazu habe ich jetzt gesagt, der Notendurchschnitt ist die Fiktion einer prinzipiellen Leistungsfähigkeit. Weil eines muss man schon sagen, neben dem, dass man sich Fähigkeiten aneignet, Englisch, Mathe lernt und kann, gibt es das nicht, dass der Mensch ganz prinzipiell eine Fähigkeit hätte, die ihn zur Leistung befähigt. Das ist Unfug.
Es hat ja früher schon den alten Spruch gegeben, jede vier gewinnt. Ne?
Das verstehe ich jetzt nicht.
Was hat denn der zu bedeuten, der Spruch?
Ja, das hat geheißen einfach, ich kümmere mich an Dreck, ob ich 1,0 oder 1,5 habe, Hauptsache ich komme durch.
Ja, das ist das eine, Hauptsache ich komme durch. Ich wollte aber jetzt schon sagen, in puncto Notendurchschnitt reicht das einfache Durchkommen nicht. Weil dann hat man nämlich das Abitur bestanden mit einem Durchschnitt von 3,9 oder den Quali mit einem Durchschnitt von 2,6. Aber das ist ein ganz anderes Urteil, als wenn man ein Abitur mit 2,5 oder mit 1,0 macht oder den Quali mit 1,0.
Quali kannst du jetzt ein, weil das jetzt Arbeit geht, aber mach Abitur. Kein Problem.
Naja, da kennt man zumindest in der Form, dass man dann gewisse Fächer nicht studieren kann, in denen es Numerus Clausus gibt.
Da geht man Formische zum Studieren.
Ja. Nein, ich möchte darauf schon beharren und ich möchte jetzt auch noch erklären, wieso. Was wird denn nämlich ausgedrückt in diesem Notendurchschnitt? Durchaus in Hinsicht nicht nur auf das, es gibt Numerus Clausus, an dem man sich bewähren muss, sondern wenn man an Arbeitgeber denkt. Auch die Seite, wenn sich Abiturienten für Arbeitsstellen bewerben. Was stellt denn der Notendurchschnitt fest? Er ist ja nicht bloß eine Fiktion, er ist ja eine wichtige Sache. Da wird nämlich festgestellt, inwiefern der Schüler in der Lage ist, willens ist und sich daran abarbeitet, an beliebigen Anforderungen, die ihm gestellt werden, die zu bewältigen. Gerade die Gleichgültigkeit zeigt es ja, ja, dass im Notendurchschnitt alles angeht. Englisch, Mathe, Religion und Sport. Dass man sagt, auf den Inhalt kommt das da nicht an. Aber alles wird als Material dafür genommen, wie sich der Schüler zu dem stellt, was von ihm verlangt wird. Und ein guter Notendurchschnitt, das ist die Aussage und eine Bilanz über den Schüler, inwiefern es dem gelingt, die Anforderungen schnell, umfassend und jederzeit abrufbar hinzukriegen. Das heißt also, es ist ein Generalurteil über den Willen und die Bereitschaft, sich jeder beliebigen Aufgabe, die einem gestellt wird, zu widmen. Und das ist etwas, wo man nicht drüber weggehen kann mit dem Ton, ein 4 zählt auch was oder das ist schon egal. Weil das ist nämlich ein Urteil, das einem erstmal auf dem Lebensweg begleitet. In der Schule ist es so, dass es an dem Notendurchschnitt entscheidet, welche Schüler auf die weiterführende Schule gehen dürfen und welche dafür vorgesehen sind, mit weniger Bildung abgespeist zu werden, die Schule früher verlassen müssen und minderwertige Abschlüsse haben.
Da hinten ist eine Meldung, ganz hinten.
Die Frage, wer unten an Schuld ist, erledigt doch das Urteil über die Sache nicht.
Ja, der stimmt schon, der stimmt also, schon.
Aber es ist doch über die Sache, was ja, gesagt wird, wer will was mit dem Not?
Das sind doch alles bekannte Sachen, das ist doch schon 30 Jahre das gleiche erzählt worden. Oder 40.
Ja, manche Sachen kann man halt nicht oft genug sagen. Da ist ganz hinten ist eine Meldung gewesen.
Ich wollte von Seiten zu teilen, dass wir zum Glück mit Sport und Religion noch nicht in der Schule eingebunden.
Naja, im Quali jedenfalls ist auf jeden Fall der Sport mit drin.
Und ich weiß, dass man zu früher fallen kann, vor allem alle Tour dergleichen.
Ja, so ist es. So ist es auch, ja.
Aber im Quali ist. Also im Quali jedenfalls an der Hauptschule ist der Sport ein Prüfungsfach. Und im Abitur, wer in Sport Abitur ablegt, da ist es auch in der Prüfung drin. Das ist auch im Notendurchschnitt drin. Es gibt doch sogar die Institution bis vor ein paar Jahren, als es Leistungskurse noch gab, des Sportleistungskurses und des Kunstleistungskurses.
Es sind auch verschiedene Auskünfte, ob ich sage, wegen Sport kann man nicht durchfallen oder die Sportnote geht in den Notendurchschnitt nicht ein.
Ja.
Letzteres ist hier behauptet worden, die geht auch in den Notendurchschnitt mit ein und dass man wegen Sport nicht durchfallen kann, ist damit unbestritten.
Die Behauptung sollte ja sein, die Sache mit, es gibt ein Urteil ab über den Schüler, wie prinzipiell leistungsfähig er sich Anforderungen gegenüberstellt, die von außen an ihn herangetragen werden. Und das da gesagt worden ist, das wäre ja alles schon seit Jahr und Tag bekannt, da muss ich dann doch sagen, dass es ein bisschen verwunderlich ist, das auch von Seite der Schüler zu wenig Kritik an dieser Zumutung existiert, wenn sie denn so bekannt sein sollte. Ja?
Da möchte, ja genau, eben wegen diesen Herrn, da möchte ich auch eine Ergänzung dazu sagen. Genau, das ist nämlich auch der Quatsch. Gerade vor letzten Jahren, als diese Hetze war, wegen Sarrazin zum Beispiel, wo man ja gesagt hat, gerade Migrantenkids, die die Schuld in die Schuhe geschoben hat, weil man gesagt hat, sie würden die, das Klassenniveau runtersenken, sie würden, was weiß ich halt, durch sie würden die Schulen versauen und so weiter halt und überhaupt allgemein der Bildungsstand der Jugend senken halt. Und dass man das Ganze ja umdreht, dass man sagt, sie sollten doch lieber besser lernen in der Schule und überhaupt allgemein das als Chance zu sehen, dass sie in Deutschland leben und dass sie überhaupt dieses deutsche Schulsystem haben.
Das ist ja kaum exakt. Genau das Gegenteil.
Ich möchte jetzt noch...
Ja, das stimmt schon, das war nicht die Kontroverse da. Das war nicht, das ist windschief getroffen.
Nee, das war schon damals der Ton. Es gab sogar deswegen
ja, sogar ein... Das war damals der Ton, aber es war nicht sein Ton.
Ja, okay. Aber es hatte sich ungefähr so angehört, als ob es in die Richtung gehen könnte halt.
Ja.
Es gibt doch auch noch, es gibt doch Fächer, die einfach objektiv sind, wie Naturwissenschaft zum Beispiel. Und Sachen, die eigentlich subjektiv sind, wie Sprachen oder wie Geschichte, Sozialkunde, sowas, wo man eigentlich nicht sagen kann, das ist jetzt hundertprozentig objektiv richtig oder so. Also das sehe ich schon auch als Problem, ne? Welche, wo man jetzt den Maßstab ansetzen kann. Ich meine, bei objektiven Fächern wie Mathematik oder so, es ist klar, das gibt es ja oder nein, gibt es falsch oder richtig. Aber es gibt ja auch Fächer, die so Grautonen sind, mehr oder weniger.
Das klingt mir jetzt aber eigentlich mehr so, dass man sagen will, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sagt, und da kann man gar nicht richtig objektiv festlegen, wie es um die Leistungsfähigkeit, also um den Willen und die Bemühungen des Schülers ausschaut, weil das ja der subjektiven Bewertung des Lehrers unterliegt. Da wollten wir aber jetzt eine andere Kritik machen, ja? Also wir wollten gerade auch die objektiven Bewertungen kritisieren und sagen, auch in der Zusammenfassung der objektiven Bewertung ist der Witz dieses Generalurteil über den Schüler. Das heißt, tut er sich auf alles einstellen, was man ihm verlangt und kümmert sich da ordentlich drum.
Das war doch der Gedanke, dass ja gar nicht gesagt wird bei der Wissensüberprüfung, jetzt in Ihrem Sinne, ja, der hat da einen Fehler gemacht. Ja, das kann ich nicht sagen, das und das ist falsch. Die Gleichung ist falsch, der Beweis ist nicht richtig geführt, das kann ich, Mathematik oder so, das kann ich genau sagen, was da falsch ist. Ja? Das war ja gerade der Punkt, dass doch in der Note gar nicht festgehalten ist, was derjenige, der jetzt eine schlechte Note hat, was der jetzt nicht weiß. Ja, dann müsste ich halt sagen, naja, der kann das und das nicht und das muss er halt jetzt noch lernen und beigebracht bekommen. Sondern in der Note, die ja gerade vom jeglichen Inhalt, und da ist es egal, welches das Fach ist, ja, ob es jetzt eine Sprache ist, da hat er ja schon auch Fehler gemacht, Grammatikfehler oder Rechtschreibfehler oder hat ein Wort nicht gewusst und so weiter. Genau im Vergleich war mit der Mathematik in meinem Beispiel, aber davon wird ja gerade abgesehen in der Note. Und das Ganze, was er da gewusst hat, wird, bekommt ein Urteil, ja. Wo ist es zu verorten, als gut oder sehr gut? Das merkt man doch, da fragt man sich sofort, was ist denn eigentlich gut und was ist denn sehr gut? Eigentlich könnte man doch sagen, ja, wenn jemand was Bestimmtes nicht weiß, dann weiß er das nicht. Und trotzdem kriegt er nicht gut, weil es halt bloß ein Fehler war oder bloß zwei vielleicht. Also diese resümierten Urteile, das sind keine, es ist kein Festhalten dessen, was jemand tatsächlich inhaltlich weiß oder nicht weiß. Erstens ergibt sich das Resümee aus einem Vergleich mit anderen, ja, die gleichen Arbeiten gemacht haben, in der gleichen Zeit, schon der Witz, dass immer alles gleich sein muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man an dem doch merkt, worauf man es abgesehen hat. Haben die sich den Anforderungen in mehr oder weniger gekonnter Weise unterzogen? Das ist das, was jetzt hier gesagt werden sollte und was an der Note festgehalten werden sollte. Was eben gerade nicht Wert drauf gelegt wird, zu sagen, was weiß der, was fehlt dem noch, egal in welchem Fach.
Und es geht dann auch darüber hinaus, weil das ist ja selbst bei der Uni so, da wird ein Verkettet, also es bleibt ja gar nicht stabil, was man wissen muss. Ja? Das ist ja so, dass sich das Wissen so schnell ändert, dass was ich heute weiß, ist manchmal überholt. Also man kann gar nicht beurteilen, was ist jetzt tatsächlich als positiv oder als negativ zu bewerten.
Jetzt muss ich nochmal, es waren jetzt zwei so Beiträge in die Richtung, da muss ich nochmal was zu sagen. Die Absicht hier ist, die Notengebung, also den Zweck, den Standpunkt, Lernen und Lernleistungen mit einer Ziffer zu bewerten, zu kritisieren, zu verurteilen. Und zwei Beiträge waren jetzt, die sagen, wie schwer das ist, das angemessen zu tun.
Na, es geht durchaus in ihrem Sinne weiter.
Ja.
Weil man eben, darauf hat jemand im letzten Statement abgehoben, dass Hendricks Wissen gar nicht stabil bleibt, also dass diese Bewertung an sich schon unsinnig ist. Ne?
Überhaupt. Aber das Argument kommt mir schräg vor, zu sagen, ja, weil der Wissensstand sich immer weiterentwickelt, kann ich heute nicht prüfen, ob der, sagen wir mal, eine algebraische Gleichung kapiert hat.
Also es ist langfristig relativ sinnlos.
Ja, und da muss ich jetzt sagen, langfristig sinnlos, das schreibt der Sache erstmal einen guten Sinn zu, um dann zu sagen, weil sich das Wissen immer wieder ändert, hat es doch keinen guten Sinn. Und ich möchte lieber sagen, das hat von Anfang an keinen guten Sinn. Okay, dann soll ich so verstehen. Nein, aber so mache ich es nicht verstehen.
Ja, so wollen Sie es nicht verstehen.
So mache ich es nicht verstehen.
Versuch es mal zu formulieren.
Ich war mal den besten Sinn, den ich zurechnen könnte, wäre: Notengebung ist per se verkehrt.
Genau.
Und jetzt, weil das Wissen sich immer wieder ändert.
Nicht nur, weil das Wissen sich immer wieder ändert, das ist ein Aspekt davon. Aber die anderen Argumente stimmen eben alle auch.
Okay.
Also erstens mal, dass es eine Abstraktion ist von was eben eine Skala erzeugt, die Menschen irgendwo nach oben und unten einordnet. Und das zweite Argument ist das, was sie gesagt hat, dass eben überhaupt nicht spezifiziert wird, was weiß der und was weiß der nicht. Wenn man schon sagen will, braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Kontrolle über das, was der weiß,
ja,
dann muss ich es immer richtig machen. Ne?
Ja.
Und dann muss ich sagen, der weiß das und das und es gibt hier die Möglichkeit, das zu verbessern,
richtig,
und so weiter. Ne?
Genau.
Aber
genau,
das geht ja alles bei
der, ja, ja. Deswegen, man hat doch, wenn man sich in Pädagogikbüchern umschaut oder in den Verlautbarungen der Schulbehörden, da wird immer gesagt, die Noten wären das Mittel der Leistungskontrolle, immer mit dem Ton, und dann wüsste man, was man kann und was man nicht kann, und hätte ein Hilfsmittel, es besser zu machen. Und jetzt die Beweise, aber die sind ja hier jetzt gar nicht strittig, die Argumente sollten sein, nein, dafür ist die Note gar nicht da. Die Note ist nicht ein Hilfsmittel zum Lernen, sondern die Note ist das endgültige Resümee übers Lernen. Es ist das gesellschaftlich gültig festgehaltene Lernergebnis.
Okay. Insoweit ist ja auch diese, was der gesagt hat, diese Lernen-Stellung der Schüler dazu oder,
ja,
der Studenten dazu, ist ja auch die passende, weil die sagt ja, es kam darauf an, dass ein bestimmtes Lernresultat abzurufen an der Prüfung, und danach ist es sowieso wurscht. Es hat seinen Sinn getan, indem es eine Note hergestellt hat, mich sozusagen auf der Liste eingerenkt hat, und ob man das hinterher im Leben jemals brauchen kann, da haben diejenigen, die das Urteil haben, Leute, die dort ist, da meinen die jedenfalls, naja, darauf kommt es sowieso nicht an.
Genau.
Ja. Da kommen wir auch noch drauf, zu dem Punkt, wie das Lernen beeinflusst, die Schulnote. Kommt gleich. Vorher noch einen Gedanken zur Pädagogik und deren Rechtfertigung der Noten mit der Behauptung, dass sie Unterschiede an Schülern bloß feststelle. Ja, also das meinen Lehrer, das meinen Pädagogen, Noten findet was raus, was am Schüler schon dran ist, wie die sich unterscheiden. Und da wollten wir jetzt eigentlich zeigen, dass es tatsächlich umgekehrt ist. Also das ist ein Anschluss an den Gedanken vorhin, der heißt, und die Schule schreitet rücksichtslos voran in der Vermittlung des Stoffs, auch wenn es genug noch nicht kapiert haben. Wo klar ist, auf Lücken aufzubauen, führt zu noch größeren Lücken.
Da passt es mit den Migrantenkindern rein.
Da passt es mit den Migrantenkindern rein, ja. Also Migrantenkinder ganz gleich zu unterrichten wie alle anderen und hinterher zu sagen, das liegt daran, dass die Migranten so rückständig, faul etc. sind, das ist ein Hammer. Weil das ist kein Wunder, wenn Kinder in die Schule kommen und nicht gut Deutsch sprechen und man unterrichtet die genauso wie die anderen Kinder, dann kriegen die nicht so viel mit. Da müssen schlechte Schulnoten dabei rauskommen. Und insofern sind die schlechten Leistungen der Migrantenkinder ein Resultat davon, dass die Schule alle mit den gleichen Methoden unterrichtet und sich darauf noch was einbildet und sagt, das wäre eines ihrer großen Gütesiegel, dass da alle gleich vorkommen. In Wahrheit ist das Resultat, was dabei rauskommt, dass sie Schüler produzieren, die gut sind und welche, die sie abhängen. Die Sache nochmal zu dem, dass es keine Unterschiede sind, die an den Kindern dran sind, möchte ich einen Beleg dafür liefern. Also für unsere Behauptung, die Unterschiede werden hergestellt, das ist nicht das Ausschluss einer natürlichen Eigenschaft. Es kann einem daran auffallen, mit welcher Konstanz die Schule das schafft, die Schüler immer wieder in denselben Proportionen zu scheiden. Das ist jahrelang, jahrzehntelang so gewesen, dass die Übertrittsquote von der Grundschule aufs Gymnasium 30% eines Jahrgangs betragen hat.
Ich glaube nicht die Übertrittsquote, die Abiturquote.
Von der Grundschule aufs Gymnasium, die Übertrittsquote war 30%. Sowas in den Dreh. Vielleicht waren es dann 35, weil 5% rausgeflogen sind.
Ja, gut.
Jedenfalls ist es eine konstante Größe gewesen, die jedes Jahr wieder hinkriegen, wo man sich schon fragen muss, wenn es denn natürlich am Kind dran wäre, wie schön das Konstantes ist. Das Zweite, dass sie es auch noch schaffen, diese Proportionen, das ist jetzt dein, ihr ist wahrscheinlich mit den 15%, an den politischen Konjunkturen zu orientieren. Heute ist es nämlich so, dass die Zielgröße sind 50% Gymnasiasten mit Abitur, das heißt auch, deutlich mehr als 30% treten aufs Gymnasium über. Und zwar aus dem Grund, weil Deutschland wegen Wegfall von lauter einfachen Arbeitsplätzen, wegen Abwanderung von der Industrie ins Ausland, den Zukunftsweg sieht in der Spitzentechnologie. Darin, dass es die Werkbank für die Welt ist, Maschinenbau, Teile herstellt, Ingenieure braucht, Naturwissenschaftler, auf Biotech setzt und die ganzen Sachen. Aus dem Grund, die Politik möchte, dass mehr studieren. Und kaum ist es politischer Beschluss, kriegen sie das auch hin, dass sie die Kinder aufs Gymnasium bringen. Und wenn sie dort sind, kriegen sie es auch hin, wenn sie das wollen, dass sie die mit Förderstunden und Nachhilfe bis zum Abitur bringen. Das ist alles ein Beweis dafür, dass es nicht daran liegt, wie die Schüler von sich aus vorkommen, sondern dass es daran hängt, wie viel Gebildete der Staat haben möchte, dass sich es daran auch orientiert, wie die Bildbarkeit der Schüler sich darstellt. Und es beweist auch, dass die Schule, wenn sie es denn wollte, tatsächlich bei allen Schülern das nötige Wissen sicherstellen könnte und dass es nicht tut, dass es allein daran liegt, dass sie auf eine Auslese abzielt.
Professorenschulen, Waldorfschulen und so weiter, Waldorfschulen, bei denen geht das alles.